Herzlich willkommen zur 70. Ausgabe des Sneakpods. Diese Woche wieder ein ganz regulärer Sneakfilm. Wir durften letzte Woche den Film Rachels Hochzeit sehen. Mit mir hier zurück aus dem Entzug ist Robert Krüger.
Ah, Tag.
Und neben ihm im Brautkleid Christoph Perner.
Hi.
Rachels Hochzeit. Um was ging es?
Die etwas heruntergekommene, ehemals drogenabhängige Kim kommt für die Hochzeit ihrer Schwester Rachel aus der Entziehung und mischt mit ihrem ziemlich egozentrischen Verhalten die Feierlichkeiten auf.
Und das dauert dann 2 Stunden, gefühlte 10.
Echt? So schlimm?
Ja, war tatsächlich fast 2 Stunden und man hat sich eigentlich schon nach 5 Minuten geärgert.
Ja. Also erst nochmal kurz was zum Film. Es zieht sich halt einfach. Es ist nie irgendwie ein richtiger Spannungsbogen. Es ist natürlich immer diese alkoholabhängige Schwester, die alles zerstört, aber es ist nicht irgendwie, dass jetzt auf ein Problem hingesteuert wird, was gelöst wird oder nicht und dann am Ende ist es vorbei, sondern es passiert einfach diese 5 Tage oder wie lange diese Hochzeitsfeierlichkeiten da dauern, passiert einfach irgendwas und dann ist wieder vorbei.
Ja, das ist halt wie im richtigen Leben ein bisschen und es hat mich auch ein bisschen an solche Feiern erinnert. Wenn es bei irgendeiner Hochzeit oder erst bei einem Polterabend und es passieren irgendwelche Dinge, die man einfach nur durchstehen will, die peinlich sind, man schämt sich so ein bisschen. Zum Beispiel Leute halten irgendeine Rede oder sagen Gedicht auf oder singen oder sowas oder tanzen. Irgendwelche Trommeleien am Hochzeitsabend. Die Leute tanzen, man schaut ihnen zu, man denkt sich nur, oh scheiße, wenn ich da jetzt wäre, dann würde ich mir einen Drink holen in der Zeit oder keine Ahnung, irgendwas anderes machen, aber ich muss es mir hier anschauen. Und dann wird es das ganze Trommelstück über gezeigt und dann kommt das nächste Lied und dann schaut man es weiter. Man schaut eine Viertelstunde Leuten beim Tanzen zu, die sich nicht bewegen können und ist einfach nur peinlich berührt. Und das Ganze mit Wackelkamera, die ab der ersten Minute nervt.
Genau, diese Öffnungssequenz. 2 Leute sitzen auf einer Parkbank und die Kamera steht davor, beziehungsweise wird davor gehalten und bewegt sich rechts, links, vor, zurück, dann ein bisschen gezoomt und wieder rechts und links. So ein bisschen wie Frühsport bei H3.
In der IMDb schreibt ein Kommentator, Achtung, Handkamera-Alarm, und schreibt dann, dass es schlimmer sei als ein Home-Video, was ein 12-Jähriger gedreht hätte.
Ja, ich glaube, das ist gerade Absicht. Es soll so ein bisschen wie ein Home-Video wirken, damit es irgendwie authentischer ist. Und dann heißt es ja auch, dass so Probleme in der Familie aufbrechen. Finde ich völlig überbewertet. Das, ja, okay, sie hat eben, ich verrate es jetzt einfach, ist am Tod ihres Bruders schuld, weil sie da eben irgendwie auf Drogen war. Und das bricht halt jetzt wieder auf und die Familie beschimpft sich ein bisschen und ist traurig und das sieht man halt dann durch so einen gefühlten Camcorder. Aber das berührt einen nicht. Also gar nicht.
Ich habe die ganze Zeit gewartet, dass irgendwie so eine Wendung kommt, wie in dem Familienfeierfilm von den Dogma-Jungs, wo er dann beim 50. Geburtstag des Vaters erzählt, dass sie dem Vater dankt dafür, dass sie ihn früher missbraucht haben und die ganze Familie bricht halt zusammen. Da wäre wenigstens ein Drama passiert, da wäre was geschehen. Aber hier ist es dogmamäßig scheiße beleuchtet. Die Leute haben gefühlt die Klamotten an, die man auf der Straße so trägt und es nervt einfach. Sie sind nicht mal für die Hochzeit besonders schick zurechtgemacht. Es ärgert einen.
Und auch die Schauspielerei ist so überbewertet. Also, dass Anne Hathaway eine Oscar-Nominierung dafür bekommt. Okay, sie ist halt einmal nicht die süße, saubere, unschuldige Anne Hathaway, die man zum Beispiel aus Bride Wars ja kennt. Oder aus den, ach, ich weiß nicht, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Sondern sie ist halt ein bisschen verranzt und hat ein bisschen fettige Haare und kürzere Haare und redet halt derb, aber das bringt nichts.
Also das ist wirklich das Einzige, was mir nicht so schlecht gefallen hat an diesem Film. Ihre schauspielerische Leistung ist okay, aber bei weitem finde ich sie nicht Oscar-würdig, wenn man gesehen hat, was dieses Jahr noch so alles nominiert war. Oder sonst irgendwie besonders hervorzuheben. Sie ist in diesem beschissenen Film, hebt sie sich wirklich hervor, aber das liegt daran, dass der Film so scheiße ist, nicht, dass sie so gut ist.
Ja, Golden Globe hat sie, glaube ich, auch gewonnen sogar. Völlig unbegreiflich.
Das kann doch nicht wahr sein.
Und ich hatte vorher was gelesen über den Film, da hieß es, dass wegen ihrer Nominierung und weil sie so gut ist, verliert man aus dem Blick, dass der Film auch es wert ist, gewürdigt zu werden und dass der besonders gut ist. Dem kann ich wirklich nicht zustimmen.
Also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass wir ihn einfach nicht verstanden haben. Dass wir nicht traurig genug waren oder dass unsere Familien alle noch viel dramatischer sind oder viel glücklicher, aber das, ja, mein Gott. Also die Hochzeit von meinem Bruder war besser.
Ich fand's auch technisch nicht besonders gut. Also jetzt mal von der Wackelkamera abgesehen. Auch der Schnitt war wirklich atemberaubend schlecht.
Jetzt komme ich richtig in Rage. Jetzt komme ich richtig in Rage hier. Die schneiden, du musst dir das vorstellen, wir haben ja auch schon zusammen einen Film zusammen geschnitten, Robert, oder zwei. Die schneiden aus einer Bewegung in Stillstand, die schneiden aus dem Stillstand in eine volle Bewegung, die schneiden von hell nach dunkel, ohne Motivation, die schneiden generell Bild und Ton gleich. Es ist nie so, dass mal irgendwie in Ton schon ins Bild überschwappt und man eben einen guten Szenenübergang gekriegt oder dass der Ton noch ein bisschen bleibt, irgendwie so ein paar Sekunden. Und dann während dieser Trommel und Feierlichkeiten, da schneiden sie von einem E-Gitarrenstück, harter Schnitt, plötzlich steht ein Geiger da und fiedelt. Aber auch wieder 2 Minuten, nicht irgendwie so 10 Sekunden, 10 Sekunden, 10 Sekunden, wir reihen das alles aneinander, das sind diese Feierlichkeiten, die passieren, sondern schlicht und einfach, es passiert das, dann wird das 2 Minuten gezeigt und dann kommt ein harter Schnitt auf eine Geige. Und dann kommt wieder ein harter Schnitt mitten in eine Rede rein. Und dann kommt wieder ein harter Schnitt mitten in ein Trommelstück. Es ist furchtbar, es ist ganz, ganz unerträglich.
Komm wieder runter, wir haben es ja verstanden. Also das klingt für mich wirklich so, als ob jemand versucht, so diese Camcorder-Nummer, weil so würdest du das Home-Video erwarten, wenn Joe Blow sich hinsetzt und mit seinem Magic Studio irgendwas sein Home-Video zusammenklickt.
Ja, aber...
Da kommt noch genau sowas dann bei raus, oder?
Ja, aber er würde wahrscheinlich noch irgendwelche freakigen Magics mitgelieferten Filmübergänge machen, die man nicht macht, aber... Ja,
stimmt.
Die in dem Film wahrscheinlich sogar gut getan hätten.
Die siehst du nur bei George Lucas, wenn du in Hollywood ins Kino gehst.
Ich habe ihn nochmal irgendwo neulich gesehen, aber ja, es ist wirklich ganz, ganz selten, dass man sowas findet. Aber dann würde es halt noch viel mehr in diese Home-Video-Nummer gehen. Außerdem sieht man ständig die Kameraleute im Bild. Also die sind dann als Partygäste angezogen, aber haben halt irgendwie eine hochwertige Sony VX irgendwas oder FX, die neue HD-Kamera von Sony in der Hand. Und naja, auf Hochzeitsfeiern ist das eher selten, dass zwei Leute mit so einer Kamera rumlaufen. Das ist halt total lächerlich.
Vor allem, wenn es so eine Hochzeitsfeier ist, in so einer Möchtegern-Hippie-Kommune. Das war ja auch ganz ungeklärt. Welches Verhältnis haben denn die Leute da zueinander? Irgendwas passt da nicht.
Ja, auf dieser Hochzeitsvorbereitungsfeier laufen halt den ganzen Tag irgendwie 40 Leute rum, die aufbauen und räumen und machen, aber es scheinen irgendwie jetzt nicht so offizielle Hochzeitsplaner zu sein, weil es dann doch irgendwie alle Familie oder Cousins oder Nachbarn sind. Also ganz, ganz seltsam.
Ja, und auch so ganz gewollt aus allen Erdteilen Leute. Also es ist jetzt nicht so, dass es eine weiße Familie ist mit ein paar Schwarzen drin. Nee, da müssen auch noch ein paar Asiaten drin sein und schwarz und weiße ganz so richtig gleich gemischt. Also praktisch in jedem Paar ist einer weiß und einer schwarz. Ich finde es ziemlich albern. Ich weiß nicht, was das soll.
Ja, das ist die verzweifelte Versuch, bei der Political Correctness ganz weit vorne mitzuspielen.
Ja, wahrscheinlich. Ich habe mich sowieso nach dem Film komplett gefragt, was das jetzt sollte. Also zum einen, wer gibt jemandem Geld, so einen Scheiß zu filmen? Und warum tut uns das Kinopolis das an, dass wir den schauen müssen? Wir haben denen doch wirklich nichts Böses getan bisher.
Tja. Wer weiß. Aber ihr solltet jetzt mal Punkte dafür geben. Und da bin ich jetzt echt gespannt drauf.
Punkte kann ich keine geben. Ich kann nur 0 Punkte geben. Ist ja also nicht existente Punkte.
Ich gebe einen halben, weil ich...
Was? Wofür?
Ich weiß noch nicht. Aber ich habe mir gesagt, eben als ich mich vorbereitet habe, einen halben Punkt hat der Film verdient. Ich weiß noch nicht. Ich finde sicherlich noch einen Grund.
Also ich habe mich die ganze Zeit geärgert. Ich habe mich über alles geärgert, jeden kleinen Punkt.
Ja, jetzt weiß ich es wieder, weswegen. Ich denke, es ist ein guter Lehrfilm, wenn man es nicht macht. Dafür hat er einen halben Punkt verdient. Hm.
Na gut.
So, endlich. Ich habe mich schon die ganze Zeit drauf gefreut. Der Film ist abgehakt. Jetzt kommen wir endlich zu einem guten Film. Ich war letzte Woche in The Watchmen. Ein fantastischer Film. Christoph.
Ich habe ihn noch nicht gesehen. Erzähl.
Christoph, The Watchmen. Worum ging's?
Wir stellen uns eine andere Welt vor, wie sie hätte sein können. Nämlich eine Welt, in der die Amerikaner mit Hilfe von einer Superheldengruppe, nämlich den Watchmen, den Vietnamkrieg gewonnen haben. Infolgedessen ist diese Gruppe zu einer Art Sonderpolizei geworden, die dann in den 80ern abgeschafft wird. Unter Präsident Nixon, der so und so oft wiedergewählt wurde, weil er eben sich zum Helden da eben hochstilisiert hat nach dem gewonnenen Krieg. Und jetzt ist es allerdings so, dass nach und nach die Watchmen umgebracht werden von irgendeinem mysteriösen Killer. Und außerdem besteht auch die große Gefahr der nuklearen Vernichtung durch den Kalten Krieg, der eben ja sich immer mehr zuspitzt. Und dadurch fühlen sich eben ein Teil der Watchmen gezwungen, wieder tätig zu werden.
Und diese Geschichte ist so fantastisch erzählt, so mit einer wunderbaren Bildsprache, so schön montiert. Es gibt immer wieder Rücksprünge und alles. Es macht richtig Freude, diesen Film anzusehen.
Ja, das ist ein Film, der praktisch alles richtig macht. Und wir hatten es auch ein bisschen natürlich erwartet. Ist ja ein Film von Zack Snyder, der das letzte Mal durch 300 von sich reden gemacht hat. Ein Film, den man durchaus kritisieren konnte, aber auf seinem Gebiet war der auch perfekt. Wir haben jetzt uns ja schon ewig gefreut auf The Watchmen, Vorschau gesehen, haben gedacht, ah, vielleicht wird er zu bunt, vielleicht wird er zu wild und zu abgefahren
Also ich hatte immer Angst, dass die Story dann plötzlich hinten runterfällt. Der Trailer sieht so schön aus. Vielleicht hat er auch einfach nur geile Bilder aneinandergereiht. Aber nein, es ist nicht so.
Es ist einfach ein ganz runder Film mit einer vielschichtigen Story, die ihre Wendungen hat, ist nicht immer vorhersehbar. Die Charaktere sind nicht eindimensional, sondern ja, man kann nicht sagen, wer ist gut und wer ist böse. Der Bösewicht, er ist kein Bösewicht, natürlich, keiner ist ein echter Bösewicht, sagt auch irgendwann, ja, was hältst du von mir? Denkst du, ich bin Comic-Bösewicht? Und genau das bringt's auf den Punkt. Es sind eben nicht einfach nur irgendwelche Comic-Klischees, sondern es ist einfach eine ganz tolle Parabel.
Dann muss ich mir den wohl unbedingt ansehen, glaube ich.
Den musst du dir...
Aber das habe ich beim Trailer ohnehin schon gedacht. Also da geht's mir wie euch auch, dass der Trailer irgendwie wahnsinnig gut aussieht. Und die Befürchtungen sind schon die ähnlichen gewesen wie bei euch auch. Aber was ich das jetzt höre, würde ich sagen, mache ich mal demnächst eine Kinokarte kaufen.
Kauf eine Kinokarte und sag mir Bescheid, ich komme sofort wieder mit. Also ich mache das sehr, sehr selten, dass ich mir einen Film zweimal angucke, vor allen Dingen innerhalb so kurzer Zeit. In den Film komme ich sofort wieder mit. Der ist neben der Story, die man natürlich nach dem ersten Mal kennt, einfach so schön anzusehen. Es ist visuell so tief. Gerade am Anfang wird halt so diese Parallelwelt, oder diese Parallelrealität, die der Christoph beschrieben hat, aufgebaut und eben nicht irgendwie, dass ein Talking Head ist oder dass irgendein Nachrichtensprecher ist, sondern sie zeigen anhand von Bildern, was in der Zeit passiert sind. Aber es sind halt keine Bilder, sondern es sind gefilmte Szenen, gestellte Szenen, wie jemand aus dem Gerichtsgebäude rauskommt oder sonst irgendwas. Aber die Kamera bewegt sich um die Personen drumherum, sodass man immer, also ganz, ganz langsam, aber man sieht halt, dass es ein dreidimensionales Bild ist. Das ist so toll gemacht. Im ersten zwei Bildern wird einem das gar nicht so klar, dass das gar keine Bilder sind, sondern echte Aufstellung. Also der Film war keine 2 Minuten alt, da war ich schon gefangen und begeistert.
Ja, auch allein die Farben, wie der damit spielt, ist eben nicht nur bunt, sondern zum Teil ist es, auch wenn es natürlich passt, so ganz entsättigt dunkel mit so ein paar Farbtupfern, so ich denke da zum Beispiel an den Comedian, der so einen gelben Button hat, wo eben wirklich nur der gelbe Button wirklich hell ist. Und es ist nicht so wie bei Sin City, dass alles schwarz-weiß ist und ein bisschen Farbe reingeklatscht ist, sondern es ist irgendwie bunt, aber irgendwie auch nicht und mit Akzenten, es ist unglaublich.
Hatte jemand von euch beiden die Graphic Novel gelesen? Also kanntet ihr die vorher? Oder hat sie sich jemand in Vorbereitung auf den Film irgendwie nochmal durchgelesen oder im Internet zusammenfassend gelesen? Oder seid ihr da ganz blauäugig reinmarschiert? So, ach, werden wir schon verstehen.
Also ich bin ganz blauäugig reinmarschiert. Ich habe auch nicht so den Zugang zu Comics und bin einfach reingegangen, weil ich den Film sehen wollte, weil ich den Trailer geil fand und weil ich halt schon einiges Gutes darüber gehört habe, unter anderem auch aus dem Ohrensessel.
Was ich auch wieder aufwendig fand, war, dass er ganz ohne Stars auskommt. Das ist ja was, was 300 auch schon geschafft hat. Da waren ja nur so ein paar, die man kannte und ein paar, die vielleicht aus irgendeiner Serie oder so bekannt waren. Gerard Butler ist halt mittlerweile jetzt, ist groß durchgestartet, aber ohne 300 wäre das vielleicht auch nicht so. Und diesmal auch, man hat so Leute, wo man denkt, ah, die kommen dir irgendwie bekannt vor, der Comedian zum Beispiel, habe ich die ganze Zeit gesagt, sieht aus wie Robert Downey Jr. Nee, das ist ein Serienschauspieler aus Grey's Anatomy und auch aus ganz vielen anderen Serien. Und die sind aber alle so gut besetzt und so gut geführt, dass man hinterher das Gefühl hat, boah, es waren alles Stars, aber noch keinen hatte man je vorher gesehen.
Die passten alle, jeder einzelne passte genau in seine Rolle rein. Das war super. Herzlichen Glückwunsch an den Regisseur. Super ausgewählt und ganz, ganz toll geführt.
Ja, einer ist natürlich uns bekannt, der Ex von meiner Schwester natürlich, Billy Crudup aus Big Fish.
Ja, gut. Aber auch nur, weil der da neulich zum Cocktail trinken bei dir war.
Aber wir haben ihn noch nicht so gut erkannt, weil er ja die meiste Zeit des Films so blau von innen strahlt, weil er der Einzige in dem Film ist, der tatsächlich ein Superheld mit Superfähigkeiten ist.
Hat er nicht auch schon so blau gestrahlt, als er, naja, egal, aber das lag am Alkohol.
Jetzt mal noch eine Frage. Wir hatten ja letztens den Björn getroffen, als er aus The Watchmen kam und er hatte uns berichtet, dass er mehr erwartet hätte und dass er ihn gar nicht so richtig gut fand, dass der Film eigentlich doof sei. Jetzt berichtet ihr das absolute Gegenteil. Könnt ihr euch vorstellen, was ihn gestört haben könnte? Könnt ihr euch vorstellen, warum das so auseinandergeht?
Ja, bisschen. Der Trailer ist extrem actionlastig und ich glaube, das hat der Björn erwartet. Es ist eben nicht nur ein reiner Action-Knall-Bumm-Film, sondern er hat eben auch einen Haufen Story und Tiefgang und es wird viel geredet natürlich auch. Klar, es geht nicht immer nur auf die Fresse, aber das ist was den Film eigentlich spannend macht in meinen Augen.
Ich war mit einem befreundeten Pärchen im Kino und sie ist nach ungefähr anderthalb Stunden, der Hälfte des Films, also der ist richtig lang, 163 Minuten, ist sie gegangen, weil ihr der Film nicht gefallen hat. Also sie mag sonst eigentlich Actionfilme und auch Superhelden schaut sie sich an, aber das war kein Film für sie. Und auch ihm hat der Film nicht so gut gefallen. Im Nachgespräch hatte ich manchmal den Eindruck, dass er nicht richtig verstanden wurde. Könnte ich mir auch vorstellen, der Film ist nicht immer leicht zu verstehen. Er macht zwischendrin einfach Rücksprünge, zack in die 50er Jahre zurück, zack in die 40er, zack irgendwo in die Vergangenheit, ohne anzukündigen, Achtung, jetzt kommt ein Rücksprung oder Achtung, jetzt kommen Erinnerungen. Es ist meiner Ansicht nach visuell genug dargestellt, dass man es versteht, aber wenn man nicht darauf achtet oder eben, wie du vermutet hast, oder wie der Christoph gerade vermutet hat, einen Actionknaller erwartet, dann kann man ihn nicht mögen.
Dann verliert es einen einfach irgendwann quasi.
Ja, er springt einfach. Es ist ein Schnitt, ein harter Schnitt und die Zeit ist ganz anders. Man erkennt es dann ein bisschen an der Ausstattung, aber ja, so viel Ausstattung war jetzt nicht darauf und wenn man dann sich auch auf die Leute und auf die Story und auf den Fortgang konzentriert, dann geht das halt auch manchmal unter.
Jetzt sind halt auch plötzlich wieder Leute am Leben, die eigentlich schon tot sind, daran merkt man es oft. Was vielleicht auch nicht so dem allgemeinen Action-Publikum gefällt, ist eben gerade das, was ich vorhin angesprochen habe, dass nicht ganz klar ist, was oder wer gut und wer böse ist, weil das eben dreht. Man muss sich wirklich Gedanken machen, muss überlegen, ja, warum handeln die jetzt so und ist das noch verwerflich oder ist das schon irgendwie zu verstehen?
Es ist halt ein bisschen Mystery und der Zuschauer ist halt, wie du gerade sagst, gezwungen, mitzudenken. Also es ist nicht sowas wie, ich setze mich hin und schalte den Bodycount an und komme am Ende mit 140 raus. Nein, es ist halt doch mehr Tiefgang, was man jetzt bei einer Comicverfilmung nicht unbedingt erwarten muss.
Es geht in erster Linie um Moral.
Wow, solche Worte hier bei uns im Podcast, da tritt mir der kalte Fußschweiß auf die Stirn.
Das ist ja ekelhaft. Punktzahl brauchen wir noch.
was kann ich dafür, wenn du in Bildern denkst?
Punktzahl? Ja, ist. Ich möchte im Gleichgewicht bleiben. Vorhin habe ich 0 gegeben, jetzt gebe ich 10.
Ich gebe auch 10. Genau so solche Filme möchte ich sehen. Genau solche Filme.
Es gibt übrigens auch eine 3D-Version von diesem Film. Oh. Und ich hoffe, der kommt bald bei uns in Frankfurt ins 3D-Kino. Muss ich unbedingt reingehen.
Oh ja, es gibt einige Szenen, gerade die Anfangsszenen, die ich vorhin beschrieben habe, die sich natürlich für 3D optimal anbieten. Und es ist halt auch viel am Computer gerechnet, sodass das ja dann nicht so schwer ist, das umzusetzen in 3D.
Na gut, das waren die Kinofilme der Woche. Jetzt gehen wir doch mal zu DVDs, oder?
Ja, lass mal DVDs machen.
Ja, Bob, was hast du denn gesehen so?
Jetzt ist ja kürzlich im Kino Underworld, der dritte Underworld-Film angelaufen und ich dachte mir...
Und schon wieder raus, oder?
Ja, blöd. Ja, ist irgendwie aus den großen Kinos ist schon wieder raus, müsste man mal nachschauen, ob er noch irgendwo läuft.
Ja, ich wollte die Woche reingehen und er lief nicht mehr.
Ach, so ein Ärger. Naja, jedenfalls, das wusste ich noch nicht, aber ich wollte mich trotzdem, hatte ich gedacht, den würdest du vielleicht mal anschauen und hab den zweiten noch nicht gesehen gehabt. Dann habe ich erstmal die DVD rausgekramt und hab gesagt... Also erstmal den gucken, sonst verstehe ich den dritten ja unter Umständen gar nicht. Gut, jetzt sind die vom Story-Umfang oder ich meine den Action-Knall in dem Film kann man sicher auch ohne die Story genießen, aber da wird ja trotzdem viel erzählt und Legenden und der muss aufgeweckt werden und der und so. Da dachte ich mir, wäre es schon ganz schlau, den zweiten noch gesehen zu haben. Du hast den auch geguckt, oder?
Ja, ich habe den zufällig gestern auch geschaut.
So ein Zufall.
Wie hat euch gefallen? Also ich habe ihn... Glaube ich, vielleicht irgendwann mal gesehen, aber schon wieder vergessen.
Also ich bin ja ein ganz großer Fan des ersten Films. Hab mich damals wahnsinnig auf den zweiten gefreut und fand ihn auch gut. Vielleicht sage ich erstmal ein bisschen was zur Story, für die, die gar nicht eingeweiht sind.
Jo, mach mal.
Also der erste Underworld-Film, das ist im Endeffekt so eine Romeo und Julia-Geschichte zwischen, also die verfeindeten Familien sind die Werwölfe und die Vampire. Und da gibt's eben dann diese Liebesgeschichte. Zwischen einer Vampirin und einem, der irgendwie zum Werwolf bekehrt wird, aber es ist auch nicht so. Er ist dann am Ende ein Hybrid aus Werwolf und Mensch. Und also ein bisschen wie Blade, also ein Daywalker. Und jetzt der zweite Film, der befasst sich ganz stark mit diesen zwei Blutlinien. Ich glaube, das nennt man in dem Fall nicht Blutlinie, aber eben, wie es zu dieser Entstehung kam. Die ganz alte Geschichte ist eben die, dass es eben diesen Unsterblichen gab. Corvinus hieß der. Und der hatte zwei Söhne, und die eben auch irgendwie unsterblich waren. Und einer wurde von einer Fledermaus gebissen und einer von einem Wolf. Und dadurch sind eben diese beiden Blutlinien entstanden. Und diese zwei Söhne, die kommen eben jetzt im zweiten Teil auch wieder vor. Eigentlich geht's um die. Die werden nämlich irgendwann auseinandergerissen durch irgendwelche politischen Ränkespiele und Spiele unter den Vampiren. Und ja, es geht also darum, dass Marcus, dieser ganz alte Vampir, wieder auf der Suche ist nach seinem Bruder. Und der eben ganz dieser große Werwolf ist. Und auch da ist es wieder, ähnlich vorhin wie bei Watchmen, nicht so ganz klar, was ist gut und was ist böse. Was klar ist, ist diesen... alte Relikte aus einer Zeit, in der es eben noch irgendwie rauer zuging und passen nicht mehr so richtig in die heutige Zeit. Dieses Romeo und Julia-Paar aus dem ersten Teil ist auch wieder da und versucht sich eben gegen diese alte Macht zu erwehren. Also der Marcus, dieser Vampir, der hinterlässt halt eine Spur der Verwüstung. Und natürlich, wenn man ihn als Actionfilm sehen will, geht es im Endeffekt nur darum, stoppt Marcus und William. William ist der Werwolf. Aber es geht eben um ein bisschen mehr.
Ja, genau. Aber die Story geht mit so Vampirmythen. Wir hatten das ja damals bei, ja, wie hieß das, mit dem Kind. Weißt du, was ich meine?
Nacht. Was wir das nie gesehen haben?
Ja, genau.
Lass den Richtigen hereinkommen. Nacht. Ich weiß nicht, wie er auf Deutsch hieß. So finster die
ist
Nacht.
Ist auch egal. So finster die Nacht, richtig. Da hatten wir das ja besprochen, dass es so alte Vampirmythen gibt. So die Vampir kann zum Beispiel, war in dem Film so ganz prominent, du hattest das damals erklärt, dass er nicht unaufgefordert in ein Haus gehen kann und also zu jemandem nach Hause, ohne dass er hereingebeten wird. Und in dem Film werden solche Sachen alles so über den Haufen geworfen. Also solche Dinge kommen da nicht vor.
Naja, nicht ganz. Es gibt zum Beispiel diese Sachen mit dieser Spezialmunition, die schon im ersten Teil haben, die eben mit Licht schießen im Endeffekt. Also es wird schon einiges aufgenommen.
Ja gut, das schon noch. Also sie kann nicht am Tage sein, das wird in dem Film ja ganz prominent Im zweiten Teil ist es ja so, sie verbrennt sich ja einmal an der Sonne, weil sie nicht rechtzeitig wieder zurückkommen. So ist es dann doch recht basic. Also sie beißen auch keine Menschen. Menschen sind eigentlich in dem ganzen Film recht unwichtig. Trinken Blut aus Konserven und im Grunde geht es nur Vampir, Werwolf, ne?
Ja, nee, eben nicht. Es geht in erster Linie um Evolution. Deswegen heißt der Film ja Evolution. Es geht um die ganz verschiedenen. Geht ja auch um diese menschliche Linie dieses Corvinus Stamms und dass dann eben am Ende alles vermischt ist und alle, dass man eben nicht mehr unterscheiden kann, wer ist Vampir, wer ist Werwolf, sondern am Ende sind ja alle irgendwie eine Mischform. Ich glaube sogar sie, oder? Ja, doch, klar.
Ja, sie wird am Ende auch eine Mischform, genau, weil, aber das würde jetzt das Ende verraten, wenn wir erklären, wie und warum. Also ich fand ihn so, naja, ja, ich fand ihn interessant und diese Geschichte, wie die sich weiterentwickelt, wie diese Mischformen entstehen und das, wenn man dann erklärt kriegt am Schluss, dass dieser Corvinus, was der für eine Rolle spielt, das ist ganz nett, aber so insgesamt hat er mich nicht richtig mitgenommen. Ich kann gar nicht mal so recht beziffern, warum. Solides Action-Kino, aber kein so ein Film, wo ich am Ende rausgehe und sage, Wahnsinn, den muss ich gleich nochmal gucken oder das wird mein neuer Lieblingsfilm oder sowas in der Art. Aber ich kann es nicht so richtig in Worte kleiden, warum das so ist. Für Fans von Vampirfilmen oder Werwolffilmen oder Fans des ersten Teils würde ich ihn schon auf jeden Fall empfehlen. Aber ich habe jetzt so ein bisschen Bedenken mit dem dritten Teil. Kate Beckinsale ist ja so die große Augenweide des ersten und zweiten Teils und sieht halt verdammt gut aus und spielt es auch ganz gut. Im dritten ist sie natürlich nicht mehr drin, weil das ein Prequel ist, der vorher spielt. Da bin ich
Beckinsale sieht jetzt absolut toll aus. Das ist mir gestern auch wieder aufgefallen. Der Film ist ganz düster, schwarz, bläulich und dann sie mit ihren blauen Augen, ich stehe sowieso auf Frauen mit dunklen Haaren und blauen Augen, das ist toll. Und du hast recht, der Film ist für Fans, der ist für Vampir-Fans, der ist für Leute, die sich mit Vampir-Geschichte auseinandersetzen wollen. Und natürlich ist es auch ein Actionfilm, aber Leute, die nur Action-Kino wollen, die fühlen sich gelangweilt durch die ganzen Geschichten, die da erzählt werden. Hast du recht.
Habe ich das richtig gesehen oder habe ich mir das eingebildet, dass sich ihre Augen irgendwie umfärben, wenn
ja, sie, stimmt. Sie werden so manchmal
auf Angriffsmodus schaltet irgendwie? Mhm,
genau, ich habe auch genau das, den Gedanken hatte ich nämlich gestern. Habe ich gedacht, boah, geil, dunkle Haare, blaue Augen. Und dann nächste Szene hat sie dunkle Augen gehabt. Habe ich mich jetzt geirrt? Aber dann hat sie wieder ganz stahlblaue Augen. Also der grafisch ist ja schon toll gemacht.
Ja, die vor allen Dingen die Färbung, ja, dass der Film wirklich, wie du schon sagtest, so bläulich ist. Das ist teilweise so ins Extrem gedreht. Der spielt ja, wie das für Vampirfilme so meistens ist, dann doch fast nur nachts. Und natürlich ist es trotzdem beleuchtet, dieses Day-for-Night-Shooting, wenn man eben sieht, okay, da ist Licht, aber es soll wohl Mondlicht sein. Und alles ist blau gefärbt, aber wirklich richtig ins Extrem gedreht und das sieht schon verdammt gut aus. Also manchmal ist es mir so aufgestoßen, dass ich dachte, oh, jetzt ist es ein bisschen viel, aber trotzdem, der Look ist sehr wiedererkennbar. Also wenn man Underworld 1 gesehen hat und hat den so als blau in Erinnerung, schaltet einen zweiten Film an, denkt man sich, boah, da bin ich wieder, da ist wieder diese blaue Welt, das ist schon krass gemacht.
Aber trotzdem als Nicht-Fan der Serie lieber den Einser schauen, oder?
Ja, schon alleine aus Geschichtsgründen sollte man mit dem Einser anfangen, wenn man den ersten nicht gesehen hat, weil es weitererzählt wird. Und
okay, und wenn man dann Fan der Serie wird, dann kann man ja sich den Zweier noch reinziehen.
Richtig.
Der Einser
also mir ging es so, dass ich am Anfang des Films nicht wusste, weil es schon eine ziemliche Ewigkeit her war, dass ich den ersten gesehen hatte, da ging die Geschichte los und dann reden die von, der hat den erweckt und dann kommen Rückblenden in den ersten Film, aber immer nur so ganz kurze, abrissartige, wie so Gedankenfetzen, weil der eine Vampir, Marcus, kann, wenn er jemanden trinkt, die Erinnerungen aus dem, desjenigen, den er trinkt, aus dem Blut rausholen.
Das kann jeder.
Und okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Jedenfalls, dadurch sieht er dann so Gedankenfetzen aus dem ersten Film und die scheinen ihm irgendwas zu erklären. Ich stand immer da und hab den Film gesehen und hab gedacht, ja, das kennst du, was war da noch? Und dann fehlten mir einfach die Erinnerungen, um zu verstehen, was er da jetzt noch sieht, weil es zu lang her war.
Hättest du einfach mal vorher in die DVD beißen sollen und dir die Erinnerung rausziehen sollen.
Das hätte ich machen sollen, ja. Nee, aber ich habe was anderes gemacht. Ich habe in die Wikipedia gebissen und die weiß sowas. Da kann man einfach mal die Wikipedia nachschauen, wenn man den Film schon mal gesehen hat, den ersten. Denn die ist komplett hemmungslos, spoilert die gesamte Geschichte. Zumindest bei sehr vielen Filmen ist einfach der gesamte Plot drunter geschrieben. Und ist natürlich blöd, wenn man einen Film...
Aber ich finde, die Wikipedia schmeckt auf Dauer ein bisschen trocken.
Ja, aber in dem Fall hat es mir geholfen, weil ich konnte den Plot vom ersten Film einfach nochmal schnell in 5 Minuten lesen. Da hatte ich die nötigen kleinen Infos wieder, die ich brauchte, um die Rückblenden und so weiter richtig einzuordnen. Und das fand ich eine gute Hilfe.
Ja, Fazit, der erste Film ist ein runder Film, den man einfach allein schauen kann, an dem man sich erfreuen kann. Und jetzt der zweite Film, der ist was für Fans. Das ist ein Geschichtsfilm, Vampirgeschichte at its best mit ein bisschen Action.
Ja.
Ich gebe ihm trotzdem 8 Punkte, weil ich ein Fan bin.
Ich gebe ihm 7.
Und welchen Film bewerten wir nächste Woche, Robert?
Ich glaube, dass John Rabe kommen wird und ich bin auch nächste Woche wieder dabei.
Ich finde, es ist mal wieder Nicolas Cage dran. Doch. Und deswegen
schon wieder.
Wie bitte?
Schon wieder.
Ja, deswegen schauen wir Knowing.
Ich schließe mich dir an, Robert. Ich denke auch, dass John Rabe kommt. Sowas deutsche intellektuellen Produktion. Soll aber ziemlich gut sein, habe ich gehört.
Richtig, was ich gelesen habe, ist auch alles ziemlich positiv.
Ach ja, dann muss es ja gut sein. Haben wir ja bei Rachels Hochzeit gesehen. Oder bei Die fetten Jahre sind vorbei.
Okay. Also warten wir es einfach ab. Nächste Woche sehen wir einen Film im Kino und wir besprechen ihn in der kommenden Folge 71 vom Sneakpot. Und dann werden wir wissen, ob es so ist oder nicht. Bis dahin, tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Einerseits eben, um, nee, das schneiden wir raus, tätig zu werden, Punkt.
Und diese Geschichte ist so fantastisch. Wir brauchen alle schnellere Netze und dass wir eine Webcam anmachen können, dann können wir uns sehen.
Ja, das wäre eine Variante.
Dann muss ich halt mir eine Hose anziehen.
Ja, wieso, wir müssen das ja nicht aufnehmen.
Wir senden doch die ohne Hosen-Szene dann nicht.
Schade.
Nochmal Test. Ja, jetzt gut.
Ja, was ist los? Achso, ich soll reinreden wegen Test, wegen Höhe und passt schon. Naja, bisschen leise, gell?
Du bist wieder etwas unenthusiastisch bei diesem Test. Ja, du regst dich später im Podcast mehr auf und dann übersteuerst du
den Test so leise. Vor allem reg ich mich schon wahrscheinlich vorher auf, weil erst der Film kommt, über den ich mich aufrege.